Hatte er Feinde? Also so fragen regelmäßig die Tatortkommissare, wenn sie im Umfeld des Mordopfers ermitteln. Hatte er Feinde? Und im Grunde gibt es in der Regel in diesen Krimis regelmäßig dazu eine von zwei Antworten. Die erste Antwortmöglichkeit ist, nein, er hat überhaupt keine Feinde. Alle mochten ihn, er war überall respektiert und geliebt. Und die zweite Antwortmöglichkeit ist, ja, wer in dieser Branche arbeitet, der hat Feinde. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Darf ich dich so persönlich fragen, gleich zu Anfang, hast du Feinde? Kennst du Menschen, die dir aus dem Weg gehen, die dich nicht mehr grüßen oder sogar Rachepläne schmieren? Und umgekehrt, stell dir vor, wenn du in den Himmel kommst, wen möchtest du dort nicht so gerne wiedersehen? Gibt es einen Menschen, mit dem du in herzlicher Abneigung verbunden bist und den du innerlich nicht los wirst? Hast du Feinde? Wie entsteht Feindschaft? Vielleicht erzählen sich zwei Familien, ja, also mit den Müllers waren wir schon immer verfeindet. Oder sogar zwischen zwei Völkern gibt es kalten Krieg, schon seit Generationen. Aber erfahrungsgemäß entsteht Feindschaft nicht plötzlich, sondern es entwickelt sich, es eskaliert, es gibt Vorstufen. Und nachdem die Hochzeitsglocken läuteten bei Ehepaaren, braucht es eine Entwicklung bis zum Rosenkrieg. Und das lässt sich auch auf Konflikte am Arbeitsplatz übertragen oder auch auf Gemeinden, überall, wo Menschen zusammenkommen und auch an anderen Orten. Aus der Konfliktforschung möchte ich euch 9 Schritte bis zum Abgrund vorstellen. Im Alltag ist es ja erstmal ganz normal, dass es zu Spannung und Reibung kommt, aber die Schritte zur Eskalation sind erstens Verhärtung. Die Sicht auf den anderen verhärtet sich. Am Anfang stehen Sticheleien und Spannungen, die das ausdrücken. Beispiel, das Paar ist sich in der Erziehung der beiden Kinder nicht immer einig. Sie fühlen sich beide nicht genügend wertgeschätzt und fangen jetzt an zu sticheln. Zweitens, Polarisation der Debatte. In der zweiten Phase wird argumentiert und diskutiert, aber die Meinung des anderen im schlechten Fall interessiert eigentlich gar nicht mehr. Sie wird nicht mehr wahrgenommen. Es geht nur noch um den eigenen Standpunkt und es gibt nur noch gut oder schlecht, richtig oder falsch. Und der Konfliktpartner wird zum Konfliktgegner, den es zu besiegen gilt. Beispiel, das Paar hat häufig Diskussionen. Jeder versucht, den anderen von seiner Seite zu überzeugen. Beide hören auf, sich für die Bedürfnisse des anderen zu interessieren. Drittens, Aktion, Taten statt Worte. Das ist eine schnelle Verschärfung des Konflikts, wenn eine Seite Fakten schafft und zur Aktion und Reaktion greift. Beispiel, klischeehaft, sie wäscht seine Wäsche nicht mehr, räumt das Geschirr nicht mehr weg, er sperrt das Bankkonto und kommt auch immer später nach Hause. Viertens, die Sorge um das Image. Jetzt suchen die Konfliktgegner Verbündete, bilden Koalition. Der eigene Standpunkt soll gefestigt werden, indem man Leute findet, die einem Recht geben. Die eigene Meinung wird gefestigt. Die Krise soll nicht gelöst werden, sondern der eine will Recht haben und gewinnen. Nein, beide wollen das. Beispiel, der Mann zieht die Kinder auf seine Seite, die Frau sucht sich Verbündete unter ihren Freunden. Eine Freundin ist Anwältin. Fünftens, Gesichtsverlust. Jetzt wird der Partner moralisch entwertet. Alle möglichen negativen Unterstellungen werden in Umlauf gebracht und Meinungen. Von der Bündnisbildung geht es zur Denunzierung. Die Selbstbeherrschung nimmt ab, alles Negative über den anderen wird gesammelt. Sechstens, drohen. Der Gegner wird jetzt unter Druck gesetzt, um vollständige Kontrolle auszuüben, um zum Aufgaben dem anderen zu zwingen. Beispiel, die Frau droht dem Mann, die Kinder wegzunehmen. Er droht der Frau, dass sie das Haus verlassen muss, das rechtlich ihm gehört. Siebtens, begrenzte Vernichtungsschläge. Jetzt geht es über die moralische Instanz hinaus. Hier wird offensichtlich dem anderen geschadet, kein Halten mehr. Beispielsweise wird offensichtlich dem Partner geschadet, indem man ihn bei seinem Arbeitgeber schlecht macht oder Beweise sucht, dass sie eine schlechte Mutter ist. Und beiden ist jetzt jedes Mittel recht. Und ihr merkt schon, wir sind schon in Phase 8, Zersplitterung. Jetzt geht es um das Netzwerk des Konfliktpartners. Das soll aufgelöst werden. Man drückt auf das Netzwerk des anderen aus. Die Frau versucht jetzt, die Kinder zu manipulieren und seine Eltern. Und er wendet sich an ihre Freundinnen. Und am Ende ist die Lösung, gemeinsam in den Abgrund zu gehen. Denn beide wollen unbedingt gewinnen. Und das um den höchsten Preis, nämlich sich selbst zugrunde zu richten, um zu gewinnen. Keine Selbstbeherrschung mehr, kein vernünftiges Handeln und der Rosenkrieg herrscht. 9 Phasen. Und wenn du an einen Konflikt denkst, den du vor Augen hast, in welcher Phase befindest du dich gerade? Noch bei der Verhärtung, wo es anfängt, dass man die Bedürfnisse des anderen nicht wahrnimmt, sondern nur seinen eigenen? Schon bei den Verbündeten, mit anderen drüber reden, Recht bekommen, Koalition schmieden, Netzwerke aktivieren, schon bei der Drohung gegen den anderen. In allen diesen Stufen gäbe es ja Möglichkeiten zur Deeskalation. Am Anfang hilft noch Moderation oder Prozessbegleitung. Bei den mittleren ist schon Therapie nötig oder Mediation. Und am Ende ein Schiedsverfahren oder ein Gerichtsbeschluss oder ein Machteingriff von außen. Es gäbe Deeskalation. Aber wie ist das mit den Feinden? In herzlicher Abneigung verbunden? Wir haben ja mit Katze und Hund eingeladen. Ich habe euch das Bild hier nochmal vor Augen geführt. Der Titel zu dieser Predigt auf der nächsten Folie ist ja mit Bedacht gewählt. Denn Feinde sind meistens nicht Menschen, die ganz fern sind und ganz anders, sondern wenn man etwas dahinter guckt, sind es Menschen, mit denen man in Berührung kommt. Und es gibt eine innere Verbindung zum anderen, obwohl man das vielleicht völlig abstreitet. Eine ursprüngliche Partnerschaft oder ein gemeinsames Anliegen, ein Wertekonflikt oder ein gemeinsames Territorium, das man eigentlich bestellt. Und es lohnt sich, mal eine Zeit sich zu nehmen, ganz bewusst darüber zu reflektieren, was verbindet mich eigentlich mit den Menschen, die mich auf die Palme bringen, die mich ärgern, mit denen ich verfeindet bin. Was verbindet mich mit dem anderen? Worin sind wir uns ähnlich? So sehr ich das abstreiten mag auf den ersten Blick. Welche Werte teilen wir? Welche Ziele teilen wir? Ja, du und dein Feind, ihr seid wie Hund und Katze, ihr seid euch viel ähnlicher, als ihr denkt. Ein realistisches Dennoch, darüber möchte ich im zweiten Teil der Predigt sprechen. Denn die Bibel, die erzählt von Anfang an, dass es Konflikte gibt zwischen Menschen und Tieren, dass man einander die Schuld gibt, Grenzen überschreitet, den eigenen Vorteil sucht. Und ab Kapitel 3 geht die Bibel davon aus, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Christen haben also keine rosarote Sicht darauf, dass es zwischen Menschen Spannungen und echte Konflikte gibt. Und Christen behaupten nicht, dass man jetzt schon in völliger Harmonie, ohne Streit, im Einklang mit jedem Menschen leben kann. In einer Gemeinde, in der ich war, sagte eine Frau mal in einer öffentlichen Versammlung über ihre Familie: Wir streiten uns nie. Der Saal lachte, weil alle die Leute kannten und dieses hohe Ich-Ideal, das sie so verkündete, mit der Realität nicht übereinstimmte. Und ein Leben, wo Wolf und Lamm, wo Schlange und Säugling sich vertragen, davon träumen die biblischen Propheten in wunderschönen Bildern. Aber es gibt ein Aber, es gibt ein Trotzdem, es gibt ein Dennoch. Es gibt ein trotziges Dennoch. Und über dieses Dennoch möchte ich jetzt sprechen. Gott ist der Erste, der vorlebt, wie es möglich ist, mit Feinden umzugehen, und sogar Feindschaft zu überwinden. Gott jammert das so sehr, dass sich seine Geschöpfe gegenseitig verletzen, dass Gott sich als Erstes in Bewegung setzt, auf den Konflikt zugeht, auf die Erde zugeht. Gott schaut nicht irgendwie unberührt im Himmel zu und sagt sich, lass sie doch sich untereinander töten, verletzen, denunzieren. Nein, Gott hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, um vorzuleben erstmal, wie es möglich ist, miteinander umzugehen. Jesus ist auf einmalige Weise mit den Bedürfnissen von Menschen umgegangen. Wer ihm streitlustig eine Falle stellte, weil er ihn reinlegen wollte, gab Jesus eine entlarvende Antwort. Ja, wem sollen wir denn nun mehr gehorchen, Gott oder dem Kaiser? Jesus nimmt eine Münze und sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Jemand wird ihm vor die Füße geworfen, auf frischer Tat ertappt. Sie wollen sie steinigen. Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer Jesus für seine Zwecke missbrauchen will, im Namen der Religion, im Namen des Glaubens zu Gewalt aufruft und anderen ein Ohr abhackt, zu dem sagt Jesus für einen Moment Teufel und nimmt das Ohr und macht es wieder heil. Steck dein Schwert ein, sagt er einem seiner überzeugtesten Jünger. Das heißt, Jesus von Nazareth war die Liebe Gottes in Person. Jesus, sein Leben spiegelt vollkommene göttliche Liebe. Und diese Liebe, die ist in der Lage, Böses mit Gutem zu überwinden. Der verletzenden Gewalt setzt Jesus die Liebe Gottes entgegen, und zwar die Kraft der Liebe Gottes und die Power der Geduld Gottes. Und ich bin so froh, dass ich als Pastor von Jesus Christus reden darf und von dieser göttlichen Liebe. Denn kein Mensch auf der Erde, keiner jetzt und keiner, der schon gelebt hat, reicht an Jesus heran. Auch nicht Mahatma Gandhi, auch nicht der Baptist Martin Luther King, die auf beeindruckende Weise gewaltlosen Widerstand gepredigt und vorgelebt haben, sind vollkommene Menschen gewesen. Moralisch nicht und auch in anderer Weise nicht, sondern Jesus hat Liebe vorgelebt. Keine harmlose Liebe. Eine Liebe, die Grenzen setzt, eine Liebe, die Wahrheit ausspricht, eine Liebe, die Lüge Lüge nennt und Gerücht Gerücht und Denunzination Denunzination. Aber Jesus bezahlt den höchsten Preis für seine Liebe. Jesus wird nämlich zu Unrecht angeklagt. Ihm wird unterstellt, er würde Gott lästern mit dem, was er sagt und was er behauptet, wer er ist. Und er wird von ihm unterstellt, er würde die Weltherrschaft an sich reißen mit Gewalt. Und dann lässt Jesus sich verspotten und bespucken und foltern und sogar kreuzigen. Und das, obwohl der höchste Politiker damals sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Und am Kreuz sagt er zu denen, die seinen Tod begrüßen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So weit reicht die Liebe Gottes. So weit bis zum Feind, denn die Liebe Gottes ist Feindesliebe. Denn Gott liebte die Menschen, als sie noch Feinde waren. Gott lässt die Sonne aufgehen über böse und gute Menschen. Gott lässt es regnen über ungerechte und gerechte Menschen. Gott liebt unterschiedslos. Das heißt, er macht keinen Unterschied, ob es sich lohnt, den anderen zu lieben, ob der andere ihn zurücklieben wird. Er macht keinen Unterschied, ob der andere antworten wird, ob er es verdient hat. Nein, Gott sendet seinen Sohn und Jesus stirbt für alle Menschen, als sie ihm noch den Rücken zukehrten. Aus Liebe. Und Jesus möchte, dass jeder mit Gott in Verbindung kommt. Und deshalb hat er sich kreuzigen lassen. Wie stehst du zu Gott? Lässt du Gott in Ruhe und hoffst, dass er dich in Ruhe lässt? Lässt du ihn einen guten Mann sein und belächelst im Innern Menschen, die so viel über Gott reden? Gott, was für Alte und Schwache? Sammelst du Argumente gegen die Existenz Gottes? Oder fragst du dich, warum gibt es so viel Lieblosigkeit in dieser Welt, wenn Gott Liebe ist? Hast du ihm vor einiger Zeit den Rücken zugedreht, weil Menschen dich enttäuscht haben? Vielleicht auch geistliche Menschen, die unglaubwürdig waren aus deiner Sicht und manchmal sogar das Gegenteil leben von dem, wovon sie überzeugt sind. Es gibt viele Gründe, es gäbe viele Gründe, sich nicht an Gott zu wenden. Es gibt berechtigte Einwände, klar. Aber für mich gibt es einen Grund, es mit Gott zu versuchen. Für mich gibt es einen Grund, es mit ihm zu versuchen, denn Gott ist keine Theorie. Und wenn Gott so ist, wie die Bibel von ihm erzählt, dann bewegt Gott sich auf dich zu und auch auf mich. Dann kostet es Gott alles, dass er in Kontakt kommen möchte zu dir, dass er mit dir und uns Menschen leben will. Und dann ist Gott schon lange an dir interessiert. Viel länger, als du an ihn denken konntest. Und dann möchte Gott, dass du seine Kraft der Liebe, seine Power der Liebe, seine Geduld erfährst und dadurch verwandelt wirst. Denn die Kraft göttlicher Liebe, die kann dir helfen, die Stufen eines Konflikts zurückzugehen. Die Kraft göttlicher Liebe kann Verhärtung lösen. Die Kraft göttlicher Liebe kann Feindschaft in dir erstmal überwinden. Die Kraft göttlicher Liebe, die kann einseitig das Handeln verändern. Und wie kann ein solcher Umgang mit Feinden aussehen? Im Alten Testament, im Buch der Sprüche, gibt es einen ganz praktischen Rat dazu. Wohlgemerkt im Alten Testament, wo oft manchmal Leute sagen, ach, das ist doch so gewalttätig. Hier wird was ganz anderes gesagt. In Sprüche 25, 21 und 22. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Dann häufst du glühende Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Oh, Feindesliebe ist kein warmes Gefühl, plötzlicher Zuneigung und Verliebtsein. Feindesliebe sind ganz praktische, gute Taten. Der andere ist einer Notlage, nutze es nicht aus, hilf. Notlage des Feindes, nicht zu versagen, deine Hilfe. Und zwar ohne Unterschied, hilf, ohne Unterschied, wer es ist, ohne Unterschied, wo er herkommt, ohne Unterschied, was er getan hat. Und dem Feind schaufelt man dadurch feurige Kohlen auf den Kopf. Das heißt, es wird ganz schön heiß bei ihm. Er steigt ihm zu Kopf. Er merkt, die Beziehung könnte anders aussehen. Sie könnte sich verändern, wenn auf einmal der andere gute Taten tut. Jesus erweitert diese Weisheit im Alten Testament noch in seiner Bergpredigt. Und zwar predigt er besonders zu Menschen, die sich seiner Liebe angeschlossen haben. Und ich lese das aus dem Neuen Testament, aus Matthäus 5, ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da erwarten? Tun das nicht auch die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt vollkommen barmherzig sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen barmherzig ist. Auch hier, Feindesliebe ist nicht plötzlich aufwallende Sympathie zum anderen. Davon redet Jesus nicht. Feindesliebe ist ein Verhalten, kleine Taten und Zeichen. Und zwar ein Verhalten, zu dem Jesus Menschen befähigt. Wenn du dir deinen Feind mal vorstellst, für einen Moment, glaubst du, dass dein Feind seine Freunden gegenüber, seiner Familie gegenüber und seinen, wenn er Glaubensgeschwister hat, gegenüber unfreundlich ist? Nee. Dein Feind ist auch dazu in der Lage, freundlich zu sein, nur halt nicht zu dir. Und es ist irgendwie erwartbar, dass man freundlich ist zu denen, die zu einem freundlich sind. Und Jesus sagt, das Ziel eines Lebens mit Gott ist nicht erreicht, wenn wir das tun, was alle Menschen tun. Wir lieben die, die uns lieben, wir grüßen die, die uns grüßen, wir sind freundlich zu denen, die uns grüßen. Nein, Gott will hier mehr erreichen mit seiner göttlichen Liebe. Und dann wird die Feindesliebe ganz praktisch und fängt beim Grüßen an. Das fängt beim Begrüßen an. dem anderen nicht übersehen. Ein freundliches Hallo, ein fröhliches Moin Moin. Eine Zuwendung, ein Blickkontakt. Auch demjenigen, den du auf dem Mond wünschst. Und dann geht Jesus weiter und sagt, für den anderen beten. Den anderen ehrlich vor Gott bringen und ihm dann Gutes wünschen und deinen Zorn an Gott delegieren. Am liebsten würde ich ihn vernichten, Gott. Aber Gott, du hast auch ihn geschaffen. Du liebst auch ihn. Ich will meinen Ärger bei dir loswerden. Nicht bei meinen ganzen Freunden, die sich dann auch noch aufregen. Nein, ich will von dir lernen, dass du ihn genauso liebst wie mich. Wer so betet, erlebt eine göttliche Kraft der Liebe. Und für die ersten Christen war das Gebet für ihre Verfolger eine ganz wichtige Hilfe. Sie kamen dadurch aus der Opferrolle heraus. In herzlicher Abneigung verbunden, löse ich mich vom Hass, löse ich mich von der Rache, delegiere meine Rachewünsche an Gott. Und dann wird Gott für Gerechtigkeit sorgen nach dem Maßstab seiner vollkommenen Barmherzigkeit. Erbitte bei Gott Gutes für den anderen und bitte Gott um Überwindung der Feindschaft. So viel Kraft hat Gottes Liebe. Das ist sein trotziges Dennoch, trotzdem. Und ich kenne kein besseres Vorbild für ein solches Leben als das Leben Jesu. Ich kenne kein besseres Vorbild als Jesus und ich kenne keine bessere Energiequelle als die Kraft der Liebe Jesu. Und heute lade ich dich ein, dich ihm erneut oder zum ersten Mal anzuschließen. Amen.